Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Mose ist ein Mann der Menschheitsgeschichte, an den keiner vorbeikommt. Schon mal keine Religion, die irgendwas auf sich hält. Mose ist jemand, der wirklich Spuren ihr hinterlassen hat in der Menschheitsgeschichte. Um diese Vers, diese Einleitung in sein Leben oder der Kommentar seines Lebens aus dem Neuen Testament heraus, durch den Glauben wollte Mose nicht mehr Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden. Das erinnert mich, ich weiß es nicht, ob ihr beim vorletzten Mal im Zelt Gott erlebt wart, als es noch dort bei der Schwimmhalle war, als, ich glaube, eine junge Perserin, eine junge Iranerin erzählt hatte von ihrem Glauben, wie sie gesagt hatte, dass ihr Vater ihr alles Mögliche versprochen hat. Reich waren sie, ihr alles Mögliche versprochen hat, wenn sie bloß den Jesus aufgibt und ihn nicht weiter nachgeht. Und dass sie gesagt hat, wenn sie sich das angeschaut hat, was ihr Vater ihr anbietet, beziehungsweise dann das, wer Christus ist und was er ihr geben kann, hat sie sich entschlossen, die irdischen Reichtümer aufzugeben und diesem Jesus nachzufolgen. Und in Moses Leben sieht man das genauso. Wer war Moses? Er wurde geboren in einer Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war. Lange Zeit ging es ihnen gut, aber dann kamen so Leute auf, wie das so manchmal passiert. Man vergisst die Vergangenheit. Man vergisst das, was in den vergangenen Tagen lag. Und Israel wurde unterdrückt. Sie waren sowieso ein fremdes Volk inmitten der Ägypter. Ägypter haben gesagt, wenn sie zu viel werden, wenn sie Überhand nehmen, könnte es sein, dass sie uns aus unserem Land rausdrücken. Also wurden die Israeliten zu Sklaven gemacht. In dieser Zeit hat dann ein Pharao auch gesagt, weibliche Sklaven sind gut, männliche Sklaven sind schlecht. Alle Jungs sollen getötet werden bei der Geburt. Als Mose geboren wurde, haben seine Eltern ihn versteckt. 3 Monate lang, bis es nicht mehr ging. Und dann haben sie einfach so aus Schilf oder aus Rohr einen Korb gebastelt, ihn mit Pech oder so beschmiert, damit er das Wasser abhält, ihn in den Fluss getan. Und die Tochter des Pharao beim Baden oder beim Schwimmen hat ihn gefunden, ließ ihn herausziehen und nahm diesen kleinen Jungen als ihren eigenen Sohn, als ihr eigenes Kind an. Das heißt, wenn jemand es mal so wirklich 6 richtige im Lotto plus Zusatzzahl plus alle anderen Lotto- und Toto-Spiele gewinnen kann, dann hat es Mose quasi so gelandet mit diesem, wofür er ja eigentlich nichts konnte. Aber er kam in den Palast des mächtigsten Herrschers, der mächtigsten Person seiner damaligen Zeit. Dort wuchs er auf. Durch Gottes Gnade, wie es so kam, suchte die Tochter des Pharao, wie es zu der Zeit üblich war, und sie war ja, sie konnte das ja sowieso nicht, aber wie es damals üblich war, dass man eine Amme, ein Kindermädchen sucht, jemand, der auch das Kind säuen kann, also füttern kann, jemand, der sich um das Kind sorgt. Und Miriam, die echte leibliche Schwester von Mose, war so mutig, dass sie der Tochter des Pharao vorschlug, ob sie nicht unter den Israelitinnen eine Amme suchen kann. Und als die Tochter des Pharao sagte, das klingt wie ein sehr guter Plan, lief sie hin und holte ihre eigene Mutter, die echte Mutter von Mose. So dass wir auch davon ausgehen können, Mose wusste auch, wer er ist, aber trotzdem, er wurde erzogen am Hof des Pharao. Er nahm teil an den Elite Ausbildungsgängen seiner damaligen Zeit. Es gab so keinen besseren Platz für Größe als am Hof des Königs von Ägypten, am Hof des Pharaos zu sein. Und dann gibt's diesen einen Moment, durch den Glauben wollte Mose nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern dass er sagt, es gibt da etwas über das, was ich so vor mir sehe, über den Besitz von iPhone 11 Pro und dem schönsten Auto und so, es gibt etwas, was mehr ist. Das, was ich vor Augen habe, was ich berühren kann, es verblasst im Angesicht dessen, was eigentlich dahinter ist, was dahinter noch kommt. Und so, Mose, was er dann tat, seine Geschichte wird uns im zweiten Buch Mose, im Exodus-Buch berichtet, ab Kapitel 2. Im Alter von 40 Jahren. Jetzt ist er so, eigentlich mit 40 Jahren sagen manche, vielleicht auch meine Töchter sagen, boah, der ist schon steinalt und er ist gerade kurz davor, den Löffel abzugeben, wieder zu sterben. Na gut, ich bin jetzt fast 50. Ich wehre mich entschieden gegen eine solche Behauptung. Und ich weiß auch, dass heutzutage in den Filmen, wenn du im Alter von 22 Jahren noch nicht die Welt zweimal gerettet hast, hast du dein Leben verpasst. Aber früher war es so, wenn du Romane liest, zum Beispiel von Jules Verne, ja, Reise zum Mond oder diese ganzen Abenteuerromane, da sind die Helden mindestens 45. Ihre Assistenten, die kleinen Taugenichtse oder die, der große Mann so anlernen muss, die sind so um 30, 35. Das heißt, in unserem Denken hat sich was verändert, dass wir sagen, Jugend, so nur Jugend, so bis 30, danach fängt so das große Altwerden an. Das ist irgendwo so ein Konzept, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. So wie jemand mal gesagt hat, ab dem Alter von 50 Jahren, da fangen die Meisterjahre an. Ja, da fängt so dieses, der wahre Einfluss, den du ja mit an den Tisch bringen kannst. Und so, bei Mose, mittendrin in seinem Leben, als so gesetzt ist, als er anfängt, so wirklich seine Fußspuren in der Welt zu hinterlassen, im Alter von 40 Jahren besucht er seine Brüder. Er wollte wirklich mal schauen, wie es ihnen geht. Und was er an dem Tag rausfindet, er gerät in einen Konflikt zwischen einem Ägypter und einem israelitischen Sklaven und er, vielleicht Heilsspuren, der er ist, tötet den Ägypter, verscharrt ihn im Sand und denkt, dass jeder doch sehen würde, dass Gott Rettung durch seine Hand schickt. Am nächsten Tag geht er wieder raus, sieht, wie zwei Israeliten sich miteinander schlagen. Und er geht dazwischen und da sagt der eine von ihnen, wirst du mich genauso umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Der Pharao findet es heraus und Mose flieht um sein Leben und verschwindet in der Wüste. Mose ist, wie wir auch aus der Weltgeschichte kennen, Mose wird ein Retter sein. Mose wird Retter sein, seines Volkes. Er ahnte das richtig, dass Gott durch seine Hand das Volk aus der Gefangenschaft herausführen wird. Er ahnte das richtig. Manchmal ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, bevor ich 5 war, wusste ich schon, dass ich Pastor werden wollte. Und dann irgendwann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das werde, dann werde ich so wie gerade eben vor Leuten stehen müssen, reden müssen. Da habe ich gesagt, boah, nee, nichts für mich. Und habe mich davon verabschiedet. Aber dieser Traum irgendwo drin, der war drin. Der Traum, den du hast, für dein Leben. Vielleicht stimmt es ja, weil es irgendetwas, was Gott in dich hineingelegt hat, dass etwas da in dir brodelt, etwas ist da im Köcheln und etwas versucht sich so nach oben zu kämpfen an die Oberfläche. Aber vielleicht ist es genau das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Denn Mose wird tatsächlich der Retter sein, der das Volk aus der Gefangenschaft herausführt. Nur, und ich habe das Predigtthema eigentlich so umtitelt, Mose, an Gottes Plan kommt keiner vorbei. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Was gefehlt hat, war, dass Gott sagt, ja, jetzt ist die Zeit. Jetzt, genau, jetzt fang an und tu das. Mose hat es richtig geahnt, wer er mal sein wird oder wer er ist. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, hat Gottes Zeitplan nicht gestimmt. Mose von seiner Art ist ja sowieso, er ist jemand, der den Dingen auf Grund gehen muss. Vielleicht ist das so dann ein perfekter Leiter, weil ein Leiter musste den Dingen auf Grund gehen. als er schaut, selbst seinen Wunsch zu sehen, wie geht's denn eigentlich meinem Volk, wie geht's meinen Brüdern, meinen Schwestern, dass er geht, um da hinzuschauen, dass er sich einmischt in diesen Konflikt an dem einen Tag, dass er sich einmischt in den Konflikt am nächsten Tag. Ein Leiter muss diesen Wunsch haben, den Dingen auf Grund zu gehen, beziehungsweise herauszufinden, wie reagiere ich, wie stelle ich jetzt die Dinge neu zusammen. Der Dornbusch, ja, wir wissen das aus der biblischen Geschichte, dass Gott Mose dann nach 40 Jahren in der Wüste, das heißt im Alter von 40 Jahren, tötete er diesen Ägypter und er floh. 40 weitere Jahre verbrachte er in der Wüste. Und am Ende dieses Lebens oder Lebensabschnitts begegnete ihm Gott in einem brennenden Dornbusch. Und Mose von seiner Art, das hat er ja nicht verloren, wer er ist. Er sagt, hey, was ist das? Ein Busch, der brennt und er verbrennt nicht. Und er will den Dingen auf Grund gehen. Er geht hin, um zu überprüfen, was dort ist. Das ist einfach seine Art, vielleicht von Konflikten, von Schwierigkeiten angezogen zu werden. Aber Gott bereitet vor und bringt auch zum Einsatz, aber nach seinem Zeitplan und nach seinem Willen. Ich glaube, das Schwierigste ist dieses zu warten, zu verstehen, wieso, wieso nicht, wenn ich das irgendwie so spüre, wieso, wieso nicht, wieso lässt du das nicht geschehen? Ich weiß es nur von Ruth Graham und das Zitat habt ihr schon mal früher gehört, dass Ruth Graham mal gesagt hat, ich bin froh, die Frau von Billy Graham, dem großen Evangelisten. Und sie selber war eine große Christin, eine große gläubige Frau. Und sie hat mal gesagt, ich bin froh, dass Gott Gebete auch nicht erhört, weil sonst hätte ich den falschen Mann mehrmals geheiratet. Dass wir auch von Gottes Hand ja abhängig sind und abhängig sein können und dass Gott uns nichts Böses möchte, aber dass er einen Plan hat und dass er diesen Plan verfolgt. Und wir spielen eine sehr große Rolle. Im Jahr 2020 wollte Gott, dass exakt wir die Welt bevölkern und kein anderer. Wenn ihm das egal wäre, dann hätten wir im Jahr 1816 gelebt und wären durch Preußen gezogen oder keine Ahnung was. Aber Gott wollte uns und wir sind geboren und wir leben exakt in der Zeit, für die Gott uns bestimmt hat. Ob du nun jung bist und gerade so dieses Leben beginnst oder du am anderen Ende bist, aber du bist immer noch da. Solange du atmest, hat Gott etwas mit dir vor und er ist da. Das heißt, Mose wird ein Retter sein, aber nach Gottes Zeitplan. Mose ist aber auch ein Sünder. Das zeigt sich, als sie nach Ägypten ziehen. Um jetzt, Gott hat zu ihm aus dem brennenden Dornbusch geredet. Mose hat verstanden, ja, er ist jetzt der von Gott berufene Richter und Gott sagt, Retter. Und Gott sagt, es ist deine Zeit, jetzt anzufangen. Sie laufen dahin. Und was dort genau passiert, das ist auch so ein Geheimnis. Exodus, zweite Buch Mose, Kapitel 4. Aber von Engeln werden sie quasi angegriffen und sie greifen nach dem Leben auf von den Jungs ja von Mose und Zipporah. Er hatte zwischenzeitlich geheiratet. Und als das passiert, als sie merken, oder Moses, als sie merken, ihnen geht's an den Kragen, da greift Zipporah einen scharfen Stein und beschneidet ihre Jungs, ihre beiden Jungs. Weil für einen Israeliten war das Gesetz, ein Junge wird am achten Tag beschnitten. Das ist, wer ich bin. Das ist meine Identität. Das ist das Bundeszeichen meiner Familie. Ja, mit Gott, dass meine Jungs, die Männer, beschnitten werden am achten Tag. Mose, so ein Mann Gottes hat seine Kinder, hat seine Söhne nicht beschneiden lassen. Und Zipporah, als sie das tut, und der Todesengel, der wendet sich ab, sagt Zipporah, und auch das ist für Theologen eigentlich eine Schwierigkeit. Keiner versteht, was sie damit meint. Aber sie sagt zu mir, du bist mir echt ein Blutbräutigam. Da weiß man irgendwie, diese Frau sagt, mein lieber Scholli, wir sind sowas von knapp an einer Katastrophe entlang geschrammt und wir sind gerade eben so entkommen. Aber Mose ist auch ein Sünder. Mose ist auch nur ein Mensch wie wir. Aus welchem Grunde? Er, der wusste, was Gott ist, was der richtige Gottesdienst ist, wie man Gott anbetet zu seiner Zeit. Wieso hat er seine Söhne nicht beschneiden lassen? War das Wehmut? War das vielleicht Trauer? Weil im Alter von 40, wo du denkst, okay, jetzt drehe ich die Welt aus den Angeln heraus, jetzt bin ich was, vergehen weitere 40 Jahre, wo er einfach in der Wüste sein Leben dahin fristet, seiner Meinung wahrscheinlich nach, er, der Sohn des Pharao, ist plötzlich nur ein Typ irgendwo in der Wüste Midian, wo das Leben an ihm vorbeiläuft, kein Handyempfang. Und dort wächst er auf. Vielleicht hat er aus einer Hoffnungslosigkeit heraus es aufgegeben, so zu leben, wie es von Gott wusste, wie es richtig ist zu leben. Wenn du Dinge, vielleicht ist dir was bewusst in deinem Leben, wo du wirklich etwas nicht tust, was du besser hättest tun sollen oder tun solltest, dann bitte ich dich, dass du heute, wenn du aus dem Gottesdienst rausgehst, dir vornimmst, ich ändere es. Gott, gib mir die Kraft. Gott, der versprochen hat, ich gebe dir das Wollen und das Vollbringen. Ich gebe dir den Wunsch und ich werde dir auch helfen, das auszuführen. Dass ihr mit eurem Gott zu reden sagt, Gott, dann hilf mir, so zu leben, wie ich weiß, dass es richtig ist. Alleine schaffe ich es nicht. Aber ich bitte, bitte dich, gib mir diese Kraft. Mir ging das so mit Gummibärchen. Immer wenn ich habe Gummibärchen total geliebt und ich sage jetzt schon in der Vergangenheit, bei mir war so mit Gummibärchen so, kauf eine Tüte und in 5 Minuten muss sie weg sein, weil sie ist ja da. Ich bin nicht einer von diesen Typen, die eine Tüte haben kaufen können und dann essen sie aus dieser Tüte Gummibärchen für die nächsten 3 Monate. Hat bei mir nie so funktioniert. Wenn schon, dann aber richtig. Und das hat mich, weil Zucker und so weiter, zu viel und so, und dann irgendwie so mit Gott geredet, gebetet, und bei der Sache hat's geklappt. Von einem Tag auf den anderen habe ich keinen Appetit mehr drauf. Und dann sage ich, okay Gott, okay, ich sehe, dass es so funktioniert. Es gibt andere Bereiche in meinem Leben, zum Beispiel, esse ich allgemein zu viel, wenn ich zu viel Stress habe. Da bin ich noch mit Gott am Kämpfen, dass ich sage, ich weiß, alleine packe ich es nicht. Mein Leben, ich bin 49. Ich sehe es doch. Alleine schaffe ich. Ich nehme es mir vor. Ich habe Selbstdisziplin, ja, für 2 Wochen. Aber ich bin so einer, in 3 Tagen kann ich das alles wieder raufpacken, plus zusätzlich was drauf. Und das ist mein Kampf mit Gott, dass ich sage, du hast versprochen, du gibst das Wollen und du schenkst auch das Vollbringen. Mit Gummibärchen habe ich das so gesehen. Diesen Zucker futtere ich nicht mehr. So. Einfach. Deshalb erbitte ich von dir, dass du mir die Kraft gibst, weil ich schaue in den Spiegel und ich sehe, ich schaffe es nicht. Ich würde mich belügen, wenn ich sagen würde, ich würde es alleine schaffen. Wenn ihr nicht mit Selbstdisziplin kämpft und ihr sagt, boah, was ist denn sein Problem da? Er sollte nicht da vorne stehen und reden, wenn er solche Probleme hat. Dann ist es großartig für euch, aber wahrscheinlich gibt es auch Bereiche in eurem Leben, wo diese Selbstdisziplin in einem diesen Bereich ihr nicht habt. Und wo ihr dann mit eurem Gott ringen müsst und bitten müsst, du hast es versprochen, bitte halt es ein. Und das ist mein Gebet, mit dem, dass ich sage, du hast es versprochen, halte du es ein, weil du es gesagt hast. Ich hänge mich dran. Mose ist auch ein Sünder. Zum Beispiel, als er mit Gott gegen seine Berufung argumentiert. Ja, es wird ja gesagt, unterrichtet in den Weisheiten der damaligen Zeit, groß in Wort und Tat. Und als Gott sagt, du bist von mir auserkoren, der Retter Israels zu sein, sie aus der Gefangenschaft herauszuführen, sagt sie ihm, wer bin ich denn? Ich kann doch überhaupt nicht reden. Und er sträubt sich mehrmals so, dass Gott zum Ende sagt, okay, dann zusammen mit deinem Bruder Aaron. Er wird dein Sprachrohr sein, er ist ein Botschafter, aber trotzdem, dann, okay, dann ein Team. Hier zeigt sich vielleicht auch die Gnade Gottes, wenn du wirklich was nicht möchtest, wenn du mit Gott ringst, dass Gott sagt, okay, wir finden einen Weg, aber du, ich bitte dich, dass du mir vertraust und ich bitte dich, dass du mir gehorsam bist. Mose ist auch ein Sünder. Offene Rebellion. Wir wissen aus seiner Geschichte, dass ihm von Gott verboten wurde, gemeinsam mit dem Volk in das verheißene Land hineinzugehen. Wieso? Weil er einmal offen gegen Gott vor dem gesamten Volk rebelliert hat. Das Volk hatte Durst ja zu einer Zeit, das ist Numeri, 4. Buch Mose, Kapitel 20. Und es hatte schon früher so eine Situation gegeben, aber fast ähnlich. Das Volk braucht wirklich was zum Trinken. Und Gott sagt, hier ist ein Felsen, bitte. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Jesus quasi wie der Felsen da mitging. Das heißt, es ist dort sogar eine geistliche Wahrheit versteckt. Aber hier ist ein Felsen. Vor dem gesamten Volk, bitte, dass Wasser aus diesem Felsen rauskommt. Wasser wird herauskommen und dann könnt ihr davon damit eure Flaschen füllen, ihr könnt trinken und so weiter. Und Mose ist so wütend auf das Volk oder keine Ahnung, was ihm über die Laus oder über die Leber dort gelaufen ist. Er nimmt ein, er schlägt den Felsen. Gottes Gnade zeigt sich darin, Wasser kommt trotzdem raus. Es hat einen ähnlichen Fall gegeben vorher, vor einer gewissen Zeit, dass Gott sagte, hier ist ein Felsen, schlag ihn, Wasser wird rauskommen. Mose hat genau das gemacht. Hier in dieser Situation hat Gott gesagt, ich möchte, dass du es so machst. Und Mose, so wie Gott sagt, du hast dich an mir vergangen, du hast mich nicht geehrt, du wusstest, was zu tun ist und du hast dich nicht dran gehalten. Und deshalb in das verheißene Land wirst du nicht mit hineingehen. Manche sagen, totale Schweinerei. Wie kann man deswegen so einen Urteilsspruch bringen? Wir werden aber weiter sehen, Mose ist auch Sünder. Gott wirkt trotzdem durch schwache Menschen. Gott wirkt auch durch dich und kann auch durch dich wirken, egal was du für eine Schwäche hast. Paulus sagt im Neuen Testament, er sagt, dass er bewusst einen Stachel im Fleisch hat, wie es da steht, oder einen Dorn im Fleisch hat. Er lässt es bewusst aus. Was es manche sagen, oh, das sind die Menschen, die immer so seine Gegner waren. Andere sagen, nee, das mit seinen Augen, weil an einer anderen Stelle schreibt er, ihr hättet eure Augen ausgerissen, mir gegeben, falls mir damit zu helfen gewesen wäre. Dass sie meinen, okay, irgendwo eine Krankheit. Aber du hattest nicht gesagt, ob es ein körperliches Leiden war. Du hattest nicht gesagt, was das konkrete Problem war. Du hattest einfach nur gesagt, du könntest ein Problem in deinem Leben haben, mit dem du ständig kämpfen musst. Eine Herausforderung, vielleicht eine Versuchung, vielleicht ein konkretes körperliches Leiden. Aber Gott benutzt diesen Dorn im Leib von Paulus, um ihm zu lehren, nur von mir allein bist du abhängig. Wenn du mich vergisst, dann gehst du zugrunde. Und dass Paulus sagt, Gott, dreimal ist das passiert und dreimal habe ich Gott gebeten, dass er es wegnimmt. Zweimal davor hat Gott ihm gar nicht geantwortet. So, dass ihr euch vorstellt, manchmal erzählt Gott Dinge nicht. Zweimal hat Gott geschwiegen. Erst beim dritten Mal antwortet Gott Paulus und sagt, damit du lernst, alleine von mir bist du abhängig. Deshalb hast du diese Herausforderung. Und deshalb wird sie auch bleiben. Weil du dann Tag ein, Tag aus weißt, wenn du den Tag nicht mit mir beginnst und nicht mit mir endest, dann endest du irgendwann in der Gosse. Es ist dazu da, um dir zu helfen. Und Paulus sagt, setzt dann den Brief weiter fort, indem er schreibt, deshalb rühmt er sich seiner Schwächen. Deshalb rühmt er sich dessen, dass er weiß, er ist nicht perfekt und vollkommen. Weil in seiner Unvollkommenheit kann sich die Vollkommenheit Gottes zeigen. Und so ist es auch in Mose Leben. Vollkommen war er nicht, obwohl von ihm gesagt wird, er war der sanftmütigste Mensch auf Erden, der je gelebt hat, der Mann mit der größten Geduld, ein Mann, ja, beachtlich in seiner Art, von seinem Wesen her. Aber trotzdem, wir sehen, er ist auch ein Sünder und Gott vollbringt seine Taten durch die schwächsten Menschen. Du bist nicht eher ein Hindernis dafür, dass Gott durch dich wirken kann. Und als das passiert, als Gott sagt, Mose, du wirst nicht mit hineingehen. Ich mache hier einen Punkt und sage, so ist es, weil du mich an diesem Punkt nicht geehrt hast. Mose hat das ja durch seinen eigenen Fehler fabriziert. Gott hat nicht irgendwie willkürlich entschieden, nee, du nicht, du kommst einfach im Alphabet zu spät. Vergiss es. Das war so nicht. Aber Gott wirkt trotzdem weiterhin durch Mose. Mose musste einfach lernen, richtig zu reagieren, richtig den Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn unsere Reaktionen mit Gottes Willen übereinstimmen sollen, also wenn wir lernen sollen, wirklich so zu reagieren, wie Gott es möchte, dann müssen wir uns daran gewöhnen, Gott zu gehorchen. Gott kommt es viel mehr auf Gehorsam drauf an, als auf irgendetwas anderes. Zu sehen, dass ja, ich vertraue ihm, ja, ich tue die Dinge, die er möchte. Darauf kommt es Gott an. Und Gehorsam lernt man am besten in Zeiten von geringer Belastung, in Friedenszeiten. Wenn Konflikt ist, dann reagiere ich nur auf der Basis dessen, was ich mir angelernt habe. dann ist es zu spät, neue Verhaltensweisen einzustudieren. Aber dann, wenn es mir gut geht, dann lerne ich Gott zu gehorchen. Wenn es mir gut geht, dann lerne ich Zeit mit Gott zu verbringen, so dass wenn es mir dreckig geht, ich wirklich Stress habe, dass ich dann einfach reagiere auf der Basis dessen, was ich mir vorher angelernt habe. So kommen wir wieder zur stillen Zeit. So kommen wir wieder dazu, zu diesem Punkt, deinen Gott kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen. Du weißt, wie er zu dir redet, durch sein Wort, also lies es. Du weißt, wie er von dir hören möchte, dadurch, dass du mit ihm redest, durchs Gebet, also bete. Aber das ist eine Beziehungspflege. Als Josua, der Nachfolger von Mose, sein Volk, das Volk übernommen hat, Mose dann wirklich auf dem Berg gestorben ist, dass Gott ihn selbst begraben hat, wahrscheinlich damit kein Mensch, keine Religion ihn so zu einem Heiligtum machen kann, weil Menschen drehen sich öfters um, sagen, vergessen das, was dahinter ist und machen dann das, was vor Augen, zu einem neuen Götzen. Man weiß nicht ja, wo er begraben ist, aber Josua hat dann übernommen. Und was wird von Josua gesagt? Im Zelt der Begegnung, das besondere Zelt, wo sie Gott begegnet sind, Mose und das Volk, wo er mit ihm geredet hat, als Feierabend war und Mose nach Hause ging, blieb Josua, der Sohn des Nun, länger im Zelt. Und was hat er dort gemacht? Als einfach nur Beziehung mit dem Gott zu pflegen, den er von Mose her kannte. Es geht nichts daran vorbei, deinen Gott kennenzulernen, damit du weißt, wie es ist, damit du gehorsam sein kannst, ihm dort in deinem Leben, wenn es darauf ankommt. Aber so, Mose wird ein Retter sein. Mose ist auch ein Retter gewesen. Mose ist auch ein Sünder. Aber durch allem hindurch bleibt Mose Gottes Botschafter und Werkzeug. Aufgrund dieser offenen Rebellion durfte er nicht in das verheißene Land hinein. Aber Gott stieß ihn nicht zurück. Gott machte trotzdem mit ihm weiter. Versteht ihr? Das heißt, wenn ich nicht was Bestimmtes bekomme, was mein Nebenan bekommt, wenn ich sage, hey, Kai-Uwe, geht's viel besser als mir, wer bin ich denn? Liebt Gott mich denn nicht genauso wie Kai-Uwe, wieso nur ihm? Wenn ich andere Dinge bekomme, wie du, oder du, andere wie ich, bedeutet ja nicht, dass Gott mich weniger liebt und dich mehr liebt oder umgekehrt. Mose bleibt Gottes Botschafter und Werkzeug. Gott stieß Mose nicht zurück. In Deuteronomium 18, Vers 15, das heißt 5. Buch Mose 18, verspricht Gott, dass Gott einen Propheten wie Mose auferwecken wird. Und das ist ein Sinnbild für Jesus Christus. Das heißt, in der Linie von Mose, wenn man weitergeht, kommt Jesus Christus. Das heißt, Gott macht mit dir weiter. Egal, was passiert ist. Dass wenn du gesündigt hast und du denkst, wieso würde Gott mich wieder anschauen? 1. Johannes 1, 9. Ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt, unsere Ungerechtigkeit oder unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann tust du das. Du kommst zurück, das, was wir vor dem Abendmahl versucht haben zu machen. Du redest mit Gott, bittest ihn um Verzeihung, dass er dich wieder reinmacht, dass er dich wieder so weiß reinmacht wie Schnee, der gerade gefallen ist. Und dann geht es weiter. Matthäus 17, Vers 3, auf dem Berg der Verklärung, auf dem Jesus geht, vor seiner Verurteilung, da begegnen ihm zwei Leute, Mose und Elia, die eine ganz besondere Bedeutung haben in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Aber Mose und Elia reden dort mit Jesus und sie assistieren ihm. Das heißt, Jesus macht weiter mit dir, Gott macht weiter mit dir. Er schaut auf dich, wer du bist, er möchte, dass du ihm gehorsam bist, aber er verstoßt dich nicht, nie und nimmer. Weil du von ihm ein geliebtes Kind bist und weil er sein Leben für dich gegeben hat. Und im Leben von Mose wird auch sichtbar etwas, wie er errettet werden. Die bronzene Schlange als eine Katastrophe, das Volk mal wieder befiel und Gottes Strafe über sie kam, giftige Schlangen. Da hat Gott zu Mose gesagt, mach eine Schlange aus Bronze. Und dann steck sie auf einen Stock und heb sie hoch. Wer immer auch gebissen ist, wer es aber diese Schlange anschaut, in dem Augenblick wird er geheilt werden. Und Jesus sagt, das ist genauso, wie es mit mir ist. In keinem anderen Namen ist das Heil, als in meinem Namen. Ich bin quasi wie die Schlange auf diesem Stock. Wenn du als Mensch mich anschaust und dein Glauben an mich ausdrückst, dann bist du errettet. Und dann wirst du nie und nimmer verloren gehen, sondern du wirst errettet werden und du wirst im Himmelreich bei Gott anschauen. Diese Belohnung, von der im Hebräerbrief die Rede ist, worauf schaute Mose? Er wollte das irdische Glück nicht für sich pachten, weil er darüber hinausgeschaut hat und die Belohnung haben wollte. Es ist das ewige Leben in Gottes Himmelreich. Wie mit der Schlange hat Gott die Rettung schon bewirkt. Sie liegt bereit. Der Mensch muss nur danach greifen. Denn Jesus starb, als wir noch Sünder waren. In Römer Kapitel 5 steht geschrieben. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wer gibt sein Leben hin für seine Feinde? Die meisten würden von uns doch zuerst erwarten, okay, ich bin bereit, dir was Gutes zu tun, aber zuerst möchte ich sehen, dass du dein Leben veränderst. Und Jesus Christus ist der Einzige, der sein Leben für uns gibt, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir noch Gegner Gottes waren, als wir noch seine Feinde waren. Er gibt sein Leben für uns zu einem Zeitpunkt, wo du als Mensch sagen würdest, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Aber Jesus stirbt für die, die auf ihn spucken würden, zu dem Zeitpunkt. Er stirbt, gibt sein Leben für die Leute, die zu dem Zeitpunkt seine Feinde sind. Und er sagt, hier ist es, du musst es nur ergreifen. Jesus Christus wartet nicht darauf zuerst, dass du dein Leben mal in Ordnung bringst. Und dann kannst du mal zu ihm kommen, wenn du einen schönen Anzug und Krawatte und so weiter geschniegelt und geschriegelt bist. Dann kannst du zu ihm kommen. In deinem Dreck ist Jesus für dich gestorben, um dich da herauszuholen. Gott macht das in Christus Jesus anders. Er sagte, ich liebe dich doch, auch wenn ich vielleicht im Moment dir gleichgültig bin oder du mich vielleicht sogar hasst. Aber ich mache alles für dich. Ich gebe mein Leben für dich hin, dass wenn du bereit bist, du es einfach nur ergreifen musst. Das zeigt das Leben von Mose mit der bronzenen Schlange. Wie Heil geschieht. Was mit Heil ist. Und Mose, ein großes Vorbild für uns, der wirklich ein Retter wurde. Ja, Mose ist ein Retter gewesen, aber zu Gottes Zeit. Mose ist auch ein Sünder gewesen, aber begnadigt von Gott und begabt von ihm. Und Mose ist Gottes Werkzeug geblieben, bis und über sein Leben hinaus. So wie wenn du mit Jesus Christus lebst, du es auch sein wirst und so diese Belohnung erhältst, von der Mose geträumt hat, als er beschloss, die irdischen Reichtümer sind nicht genug, da ist etwas mehr und das will ich haben. Amen.